Urfa, eine lebendige Großstadt mit einem der schönsten Basare der Türkei. Schnittpunkt von Handelsstraßen in den vorderen Orient, ins nahe Syrien und in den Iran. Schreiner und Schuster hämmern hier und die berühmten Kupferschmiede. Schon in der Antike hatte die Stadt Urfa einen großen Namen. Dass ihre Bedeutung noch weiter in die Geschichte zurückreicht, ist erst in der jüngsten Zeit durch eine große Ausgrabung bekannt geworden. Göbekli Tepe, Nabelberg heißt der Ort. Tepe steht für Tell, für einen Berg aus Mauerresten. So etwas entsteht, wenn Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder auf dieselbe Stelle bauen. Hier ist der Tell 15 Meter hoch und sitzt hoch oben auf einem Felsrücken von 800 Metern Höhe. Der Blick reicht weit von hier aus, in alle Himmelsrichtungen. Ein einmaliger Platz. Er hat, wie der Archäologe Klaus Schmidt sagt,
schon ganz was Besonderes, was es bisher absolut nicht gegeben hat, was nicht sichtbar war. Das unterscheidet unseren Platz zum Beispiel von bekannten Monumenten wie Stonehenge oder auch zum Beispiel die ägyptischen Pyramiden, die ja immer sichtbar waren. Und das ist nun beim Göbekli Tepe genau das andere, das Besondere, dass dieser Platz vorher nicht sichtbar war. Er war völlig unsichtbar, verborgen, unbekannt und unerwartet in seiner Existenz.
Klaus Schmidt vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin leitet die Grabung am Nabelberg. Als er 1994 das erste Mal diesen Hügel betrat, wusste er von Kollegen bereits, dass es hier sehr viele Steingeräte und sorgfältig gearbeitete Flintwerkzeuge gab. An manchen Stellen ist der Boden wie ein Teppich aus glänzenden Feuersteinscherben. Für den Archäologen ein Signal. Er wusste sofort, dass sie aus sehr früher Zeit stammen.
Ja, doch, weil es bestimmte Steingerätetypen gibt, die eben für bestimmte Perioden charakteristisch sind, die es nicht vorher gibt und die es nicht nachher gibt. Hier sind es vor allem, also für diese Kultur sind es vor allem Geschossspitzen, die als archäologische Leitformen dienen. Und wenn man da bestimmte Typen findet und sieht, kann man schon sehr sicher sein, dass man im 10. und 9. Jahrtausend ist. Ja, also das war in jedem Fall so. Was dann das Sahnehäubchen oben drauf war, das waren dann die Bruchstücke von monumentaler Architektur, die überall noch sichtbar waren.
Die erste archäologische Sensation am Nabelberg war das Alter der Funde. 12.000 Jahre, also rund 7.000 Jahre älter als die von Schmidt erwähnten Pyramiden von Gizeh. Und rund 8000 Jahre älter als Stonehenge im Süden Englands. Die zweite Überraschung war die Größe der Anlage. 9 Hektar, mit einer zunächst noch nicht absehbaren Zahl von Einzelbauwerken, flankiert vom großen Steinbruch mit den vielen Feuersteinwerkstätten. Und drittens waren da Reste von Steinquadern. Zerbrochen und noch immer riesig, manche von ihnen mit Reliefs verziert.
My goodness, that hunter and gatherers could create such monuments. That's a fantastic discovery if it happens to be the case.
Linda Owen, eine auf die Altsteinzeit spezialisierte Archäologin, ist fasziniert. Wie konnte eine Kultur von Jägern und Sammlern, die doch meist in Höhlen und einfachen Zelten lebten, solche Bauwerke errichten? Eine Großbaustelle mit vielen Arbeitern, die Tag aus, Tag ein körperliche Schwerstarbeit leisten, erfordert eine gute Nahrungsmittelversorgung und die Möglichkeit, länger an einem Ort zu wohnen. Das verändert das Bild vom Menschen der Altsteinzeit.
If hunters and gatherers were to create such monuments, which mean an awful lot of work and body power, then they have to be settled, or at least partially settled.
Auch der Heidelberger Archäologe Harald Hauptmann vertritt deswegen die These, dass die Tempelanlage von Menschen errichtet worden sein muss, die bereits in festen Siedlungsverbänden gelebt haben.
Wir können diese Phase durchaus als die erste große Phase der Sesshaftigkeit bezeichnen. Es ist eine reine Jägergesellschaft, eine Gesellschaft, die von der Jagd auf Gazelle, Urauerochs, Wildpferd, aber auch Steinbock und so weiter lebt, aber daneben auch eine Sammlungstätigkeit vollzieht, indem sie Wildgräser, Wildfrüchte sammeln und davon sich ernähren. Also wir müssen annehmen, dass die Leute durchaus permanente Siedlungen angelegt haben.
Und die waren wohl auch schon aus Stein. Kleine Rundhäuser, die in einen Graben gesetzt sind, verstärkt mit Holz, nach dem Muster von Schilf- und Reisighütten. Aber das, was auf dem Göbekli Tepe zu sehen ist, ist viel massiver, viel größer. Kreisrunde Bruchsteinmauern mit Pfeilern darin. 6 Kreise sind bisher zu sehen, mehr als 20 sind noch unter dem Schutt verborgen. Man muss sich diese runden Gebäude von außen von der Form her wie eine Hutschachtel mit 20 bis 30 Metern Durchmesser vorstellen. Innen ragten die Profilseiten der Pfeiler in den Raum, bis zu 14 Pfeiler pro Bauwerk. Die rechtwinkligen, glatt polierten Steinquader aus einem Stück stützten wohl ein Dach ab. Und in der Mitte blieb ein mit Stein ausgekleidetes Loch. Die innenstehenden beiden Stützsäulen sind die größten.
Eins war klar, es müssen 2 in der Mitte stehen, die besonders groß und besonders hoch sind. Die stehen in der Mitte, blicken hier in diesem Bereich nach Südosten talwärts und die werden dann umgeben von einem Kreis oder einem Oval und je nachdem von ähnlichen Pfeilersetzungen, die aber immer kleiner und deutlich hierarchisch deutlich untergeordnet sind, unter das große zentrale Pfeilerpaar.
Und auf manchen der T-förmigen Steinquader sind Reliefs oder Skulpturen zu erkennen. Steinerne Löwen, Füchse, Keiler oder Schlangen treten aus dem Stein hervor. Andere erzählen ganze Bildergeschichten.
Man sieht es jetzt im Licht nicht so gut mit einem Bündel von Schlangen, das vom Fuchs aus weggeht, auf die Vorderseite des Pfeilers sich hinwindet.
Darüber, was die Tierdarstellungen genau bedeuten, kann man nur Vermutungen anstellen.
So you have to think what was happening here. I would suggest that different groups of people were coming together at this place from different areas. And one possibility is that the animals portrayed on the pillars represented the individual clans.
Linda Owen glaubt, dass die Tiere Clanzeichen, Totems von unterschiedlichen Gruppen weit um den Nabelberg waren. Sie kamen wohl zu Feierlichkeiten zusammen, gaben ihrer Religion Ausdruck. Der Archäologe Harald Hauptmann vermutet, dass die Rundgebäude und Plätze verschiedenen Zwecken dienten. Etwa dem Jagdzauber oder Festen, anlässlich von Geburten, zum Eintritt der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt, also der Initiation, oder auch für Totenfeiern.
Wir müssen eine ganze Palette von Riten wahrscheinlich in dieser Umgebung annehmen, in diesen Kultbauten annehmen. Und dazu gehören sicher auch Initiation und eben Ahnenkult.
Klaus Schmidt hält die großen verzierten Pfeiler für Wächterfiguren. Sie hätten die Seelen der Ahnen bewacht. Im Profil erinnert die T-Form der Steine tatsächlich an eine menschliche Gestalt. Der obere Balken scheint als Kopf gemeint zu sein. An den aufragenden Längsseiten sind Linien wie Arme eingeritzt und unterhalb des Bauchnabels schließen sich die Hände. Stück für Stück setzen die Archäologen ihr Bild vom Leben, den Vorstellungen und Praktiken der damaligen Menschen zusammen. Schädelfunde an anderen Orten sprechen von Ahnenverehrung. Über die genauen Inhalte und Formen einzelner Riten kann auch Linda Owen nur spekulieren.
Rituals can vary to any extent. But let's paint one picture. A group of people together who have decided through dancing and singing to reach out to their ancestors.
Vielleicht klangen die Lieder ja damals so ähnlich wie die, die noch heute von Einheimischen gesungen werden.
And here I could picture music, people singing.
Linda Owen, die sich mit dem Alltag, mit den Sitten der Steinzeitmenschen lange beschäftigt hat, lässt vor unserem geistigen Auge ein Bild entstehen. Aus dem Vergleich mit ethnologischen Forschungen kann man sich vorstellen, dass die Menschen sich damals mit rhythmischen Bewegungen in Trance versetzt haben. Eine erfahrene ältere Frau oder ein bewährter Anführer von Jägergruppen übernahmen vielleicht die Leitung des Rituals. Eine Arbeitsteilung mit festen Funktions- und Berufsrollen aber, so Linda Owen, gab es in der Altsteinzeit noch nicht.
And then perhaps one person, an older woman who has a lot of experience, a man, one of the chief hunters, somebody taking over at one time to direct the worship, but not always being in charge. Hunter and gatherers seldom have this sort of division of labor.
Die Menschen lebten in kleinen Gruppen. Aber manchmal haben sie sich getroffen, um wichtige Informationen auszutauschen, meint Linda Owen. Im Fluss im Osten gibt es gerade viele Fische. In der Nähe wandert gerade eine Herde Gazellen vorbei. Jemand ist gestorben. Oder im Westen grassiert eine Krankheit. All das, was Jäger, Sammler wissen müssen, um überleben zu können.
Oh, I think people like to celebrate. And if they had the chance, they probably had some sort of alcohol available.
Sollten die Steinzeitmenschen tatsächlich schon alkoholische Getränke gebraut haben?
Yes, I believe that they had it available in the Upper Paleolithic. Birch tree sap, for example. The juice from a birch tree ferments very easily when you collect it. It's one of the few sweet things you would have, for example, during the Ice Ages. And once you have it and you leave it sit for a while, it begins to ferment. So why not fruit that's on a tree too long? So maybe festivities, laughing, singing, music.
Linda Owen hat viele Anzeichen dafür gefunden, dass in der jüngeren Altsteinzeit aus Birkenblättern und auch aus überreifen, bereits am Baum teilweise vergorenen Beeren und Früchten berauschende Getränke gemacht wurden. Unübersehbar ist, dass am Nabelberg große Gelage stattfanden.
Diese vielen Tiere, die hier, Tierknochen, die hier gefunden werden, das sind sicherlich die Reste von Mahlzeiten. Also das als Nahrungsmittel wichtigste Tier war der Auerochse. Der Auerochse ist nicht so einfach zu jagen. Das ist ja ein wehrhaftes, kräftiges Tier. Man denkt ja nur an den spanischen Stierkampf, der so ein bisschen zeigt, was diese Tiere vermögen. Also offenbar war die Auerochsenjagd wahrscheinlich schon im Kontext zu sehen mit solchen bevorstehenden Festivitäten, dass man das, also dass das noch zusammengehörte, gemeinsame Jagdunternehmungen, möglichst viele Auerochsen erlegen und dann gemeinsam hier verzehren und dann gemeinsam auch noch Teepfeiler herstellen und aufrichten. Das gehört alles zusammen. Also hier hat man reichlich und in bester Qualität gegessen. Ja.
Dass es reichlich tierische Nahrung gab, ist eine wichtige Entdeckung. Forscher schließen daraus, dass die Menschen gerade wegen des Überflusses mit Ackerbau und Viehzucht begannen. So hatten sie die Muße dazu. Die Gegend um den Göbekli-Tepe ist die Heimatregion des Urgetreides. Klaus Schmidt bringt das auf die Formel: Erst kam der Tempel, dann die Stadt. Erst die Versammlungsstätte, der heilige Ort, ein Zentrum. Dann kamen Viehzucht, Ackerbau und feste Siedlungen dazu.
Die Menschen, die diese Heiligtümer errichten, sind noch Jäger und Sammler. Aber in dieser Region und in dieser Zeit entsteht diese Innovation der Kulturpflanzen und der Haustiere. Und wir können heute sehr sicher sein, dass die Menschen, die am Göbekli-Tepe sichtbar werden mit ihrem Wirken, dass die es auch sind, die diese Innovation sozusagen schaffen und für deren Verbreitung sorgen. Aber diese Innovation steht erst bevor. Das ist natürlich ein gewisser Prozess, ein Prozess, der einige Jahrhunderte in Anspruch nimmt.
Keine archäologische Stätte der Welt hat über diese Phase zwischen Alt- und Jungsteinzeit mehr zu erzählen als der anatolische Nabelberg. Die Forscher des Deutschen Archäologischen Instituts und ihre türkischen Kollegen sind dabei auf viele Antworten und auf noch mehr offene Fragen gestoßen. Die Menschen in der nahen Stadt Urfa sind es gewohnt, in großen Dimensionen in die Geschichte zu blicken. Der biblische Urvater Abraham soll in Urfa geboren worden sein. Und als das Alte Testament entstand, lagen die Tierreliefs der Tempel vom Göbekli Tepe unter dem Schutt und Staub der Jahrtausende.